Bereits letztes Jahr durften wir zusammen ja einfach die Menschen in unserer Gemeinde hier vor Ort einfach auch Weihnachten einstimmen. Und es hat uns natürlich wieder riesig gefreut, dass wir es auch dieses Jahr wieder machen durften. Und wir sind gerne bei euch. Die Botschaft, die wir heute gehört haben, und ich denke, das ist für einen Prediger das Beste, was passieren kann, so eine Textlesung im Vorfeld zu haben. Es ist schon einfach wirklich alles gesagt. Wir sind in die Geschichte von damals eingetaucht worden. Die Frage, die wir jetzt nur einfach beantworten müssen, ist so ein Stück weit. Es wurde auch schon eingeladen, auf diese Geschichte sich zu reagieren. Und ich werde einfach Dinge wiederholen, damit sie nochmal deutlicher werden und euch dann am Ende einfach einladen zu sagen, wem werdet ihr euer Leben anvertrauen? Der Text aus Matthäus 2 beginnt mit den Worten: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, sieh, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Matthäus leitet ein und erzählt, zwei Könige treffen aufeinander. Der eine frisch geboren, der andere schon gefühlt 70 Jahre alt. Herodes, von ihm wissen wir, er ist 73 vor Christus geboren. Wenn Jesus ums Jahr 0 geboren ist, dann ist er eben 73, aber plus minus, er ist ein alter Mann. Er ist durch Intrigen zum König über Judäa geworden. Er musste recht viel Vorarbeit leisten. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der König des Himmels ist, wird Mensch. Ich werde euch diese Gegensätze immer wieder zum Ausdruck bringen. Von Herodes wissen wir, er hat 3 seiner eigenen Kinder umgebracht, damit keiner von ihnen auf die Idee kommt, ihn zu beerben. Von Jesus wissen wir, er hat sein Leben gegeben. Von Herodes wissen wir, er hat gerne gebaut. Bis heute haben wir noch Bauten von ihm, und die in Jerusalem waren, waren vielleicht auf der Festung Masada, die er mit ausgebaut hat. Sie waren vielleicht auch in Caesarea, die Stadt, die er gebaut hat, dem Cäsar zuliebe. Er hat Theater gebaut, wo heute noch 4000 Leute Platz haben. Von Jesus haben wir kein Bauwerk. Er hat nichts gebaut. Wir wissen, dass er vielleicht Zimmermann war, aber keine seiner Bauten hat bis heute überlebt. Von Herodes wissen wir, er war 10-mal verheiratet. Jesus ist als Single gestorben. Von Herodes wissen wir sogar, wie er heute noch ausgesehen hat. Es gibt Statuen von ihm, die einfach zeigen, so sah der Mann aus. Von Jesus wissen wir bis heute nicht, wie er ausgesehen hat. Es gibt kein Bild von ihm. Herodes hat viele Geschenke nach Rom geschickt. Woher ich all diese Dinge weiß, Flavius Josephus hat damals, der jüdische Geschichtsschreiber, hat viel über diesen Mann geschrieben. Und er hat viele Geschenke nach Rom geschickt, um König bleiben zu können. Von Jesus wissen wir, er hat sich selbst als Geschenk gegeben. Herodes ist derjenige, der den Tempel zu seiner vollen Entfaltung gebracht hat. Er hat an diesem Ding so viel Geld hinein investiert, er hat den Tempel größer gemacht, wie er noch nie gewesen ist, und wollte bei den Juden die Anerkennung bekommen. Er wollte, dass sie ihn annehmen, dass sie ihn respektieren. Von Jesus wissen wir aus der Schrift, dass er dieses Opfer wurde, was in diesen Tempeln einfach immer wieder gebracht worden ist. Von Herodes wissen wir, dass er die damaligen Hohepriester ein- und ausgesetzt hat. Es gab ein bestimmtes Konzept, wie die Hohepriester eigentlich von der Schrift her gesetzt werden sollten. Aber Herodes dachte, nein, ich möchte schon die wichtigsten religiösen Führer so platziert haben, wie ich es brauche. Von Jesus lesen wir in der Schrift, dass er von Gott zum ewigen Hohepriester irgendwann mal gemacht worden ist. Von Herodes wissen wir, er hat ein riesig großes Gebäude für sich erbaut, wo er zu Hause ist. Und von Jesus wissen wir, dass er keinen Platz hatte, wo er sich hinlegen konnte. Größere Kontraste gibt es nicht. Und Matthäus beginnt und sagt, diese zwei Könige treffen jetzt aufeinander. Der eine gerade geboren, der andere alt. Und jetzt wird der wahre König eigentlich gesucht. Denn es kommen diese Weisen aus dem Morgenland und wo es heißt, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Der alte, eingesessene König wird mit der Frage konfrontiert, wo ist der König? Herodes, ist eines deiner Kinder gerade geboren und wird jetzt der zukünftige König sein? Das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Es macht ja Sinn, nach Jerusalem zu gehen. Dort sitzt der König. Und Herodes denkt an seine Kinder, die er hat umbringen lassen und ist vielleicht im Kopf noch am Durchgehen, welches Kind könnte es vielleicht noch sein? Und er fragt die Weisen aus dem Morgenland. Aber vielleicht für uns einfach auch klar aufzuzeigen, woher wissen die Weisen, dass es überhaupt so einen Stern mal geben wird? Die Antwort finden wir ganz einfach im vierten Buch Mose, als der Prophet Bileam den Aufruf bekommt, das Volk Israel ja zu verfluchen, steht er da und 4. Mose 24, 17, so heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht vom Nahen. Es wird ein Stern auf Jakob aufgehen und ein Zepter aus Jerusalem aufkommen, und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Eine Prophezeiung, die damals Bileam gesprochen hat, in die Zukunft hinein. Und aus Israel soll der König kommen. Aber was ist das Problem jetzt für Herodes? Herodes ist kein Israelit. Er möchte ein Israelit sein, er möchte anerkannt werden. Aber wenn man der Geschichtsforschung recht gibt, dann stammt Herodes aus Edom. Ein Edomier, ein Hasmonäer, wo man einfach merkt, die alttestamentlichen Prophezeiungen sagen schon klar und deutlich, Herodes, du kannst es nicht wirklich sein. Und Herodes, wenn er ein bisschen Grips hat, und das hatte er, wusste er, sie reden nicht von mir. Sie meinen nicht mich. Sie meinen nicht mal meine Kinder. Sie meinen jemand anderen. Aus Israel soll der kommen. Und Herodes hat ja die richtigen Leute gefragt. Wir haben das ja hier schon gehört. Er hat die Schriftgelehrten gefragt. Hey, gibt es in eurer Schrift noch Anhaltspunkte, wo der Messias herkommen sollte? Und sie sagten, klar. Micha 5, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll der Fürst hervorkommen. Es war klar definiert. Und sie wussten somit den Ort, wo dieser König geboren werden soll. Herodes, und ich fand das so schön, wie sie das so eindrücklich gemacht haben, Herodes gibt sich als den, der auch anbeten möchte, schickt die Weisen los und sie sollen zurückkommen. So ganz link, mit dem Bewusstsein, diesen König muss ich aus dem Weg räumen. Aber die Weisen aus dem Morgenland, die gehen, finden ihn, beten ihn an. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Der echte König ist gefunden worden. Herodes weiß, wo der echte König ist, in Bethlehem. Die Weisen waren dort, haben diesen König angebetet. Was mich persönlich am meisten schockiert, ist, dass die religiösen Führer sich nicht auf den Weg gemacht haben. Das stresst mich als Pastor eigentlich gefühlt am meisten. Denn wenn ich diese Geschichten lese, denke ich einmal, wenn Jesus heute wiederkommen würde, ich würde die richtigen Schriftstellen kennen, würde ich mich auf den Weg machen, diesem Jesus begegnen wollen? Oder hätte ich nur die richtigen Antworten aber möchte eigentlich gar nicht, dass er kommt. Wir haben ja die Adventsgottesdienste. Wir wollen ja, dass Jesus wiederkommt. Aber wollen wir es wirklich? Werden wir nicht vielleicht, gerade als Pastoren einer Gemeinde, dann, wenn er dann wiederkommt, wo er dann sagt, ich hätte es gern aber anders, wie du es hättest. Wir wissen ja von der Schrift, sie hatten ein Problem mit Jesus, weil sie an ihrer Macht hängen wollten. Sie wollten ihren Einfluss nicht abgeben. Herodes wollte seinen Einfluss nicht abgeben. Sie haben diesen Jesus einfach gefürchtet, weil sie wussten, wenn er an die Macht kommt, wird er mit ihnen ja aufräumen müssen. Und so stellt sich natürlich die Frage, welcher von diesen zwei Königen hat eigentlich mehr zu sagen? Herodes oder dieser Jesus? Interessant ist, dass Jesus, er ist ja ein Säugling, er kann ja noch gar nichts machen. Aber er hat einen Vater, der für ihn sorgt. Und so heißt es, dass die Weisen einen Auftrag bekommen in Vers 12, und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einen anderen Weg wieder in ihr Land. Gott sagt ihnen was. Und sie haben zwei Aufträge momentan. Einen Auftrag von Herodes und einen Auftrag von Gott. Auf wen werden sie hören? Sie sind die Weisen, also sie sind klug, sie sind schlau. Und sie gehen einfach wahrscheinlich in ihrem Kopf eine Mathematik durch. Wenn wir auf Herodes hören, bekommen wir die Reisekosten erstattet, was ja Sinn macht. Wenn wir auf Gott hören, bekommen wir sie nicht erstattet. Also aus wirtschaftlichen Gründen würde es voll Sinn machen, auf Herodes zu hören. Es macht auch politischen Sinn, auf Herodes zu hören, denn wenn sie jetzt zu ihm zurückkehren, werden sie bei ihm angesehen sein. Aber sie sind ja klug. Sie rechnen nämlich weiter in die Ewigkeit hinein und sagen, wir sind einem Stern gefolgt, der nicht auf Herodes gehört hat, sondern auf einen Gott. Und dieser Stern hat uns an den Ort gebracht, wo wir hinkommen sollten. Ich denke, wir sind klug beraten, auf Gott zu hören. Und somit treffen sie ihre Entscheidung und gehen nicht zurück zu Herodes, sondern gehen einen anderen Weg wieder zurück nach Hause. Jetzt bekommt auch noch Josef einen Auftrag, ab Vers 13. Als sie aber weggezogen waren, sie, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und sagte, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen und es umbringen. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht und mit sich und floh nach Ägypten. Gott gibt Josef einen Auftrag und von Josef wissen wir schon, er hört auf Gott. Er hat eine Frau geheiratet, die ein Kind in die Welt setzt, das nicht seins ist. Er wird uns in der Schrift als ein Mann begegnet, der auf Gott hört. Deswegen brauche ich auf Josef auch gar nicht groß einzugehen. Für ihn war die Entscheidung schon im Vorfeld klar. Und dann gibt eben dieser König Herodes seinen Befehl. Und wie anders ist sein Befehl im Verhältnis zu dem Befehl von Gott? Sein Befehl lautet, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen wurde, wurde er zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. König Gott gibt Aufträge und der menschliche König gibt Aufträge. Bei Gott ist das Leben retten im Vordergrund. Bei Herodes ist mein Leben, meine Macht retten im Vordergrund. Und es ist Wahnsinn, wenn man sich bedenkt, er gibt einen Auftrag und dieser Auftrag wird ausgeführt. Die damaligen Männer, die diesen Auftrag umsetzen mussten, gehen hin und töten. Es ist nicht ein so tun, als ob. Es ist wirklich Leben nehmen, Kinder bis 2 Jahre und diesen Kindern das Leben zu nehmen. Und sie machen es. Warum? Weil sie eine Obrigkeit über sich haben, der sie gehorsam sind. Sie machen das, sie vollführen das und es heißt ab Vers 17, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ja, es wurde schon angekündigt, keine Frage. Aber Wirklichkeit wurde es trotzdem. Und dann sitzen dann die Eltern, denen ihr Kind weggenommen wird, mit dem Bewusstsein, dieses Kind wird sterben. Und es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte. Im Pharao, im alten Ägypten, kennen wir diese Situation, wo ein König seine Macht behalten will. Er gibt den gleichen Auftrag. Und wir merken, zwei Könige treffen aufeinander. Der eine, klein, muss getragen und beschützt werden. Der andere, groß, alt und kann sich selbst schützen. Und wie unterschiedlich ihre Anweisungen sind. Der eine König kann noch gar keine Befehle geben. Jesus Christus ist noch klein. Jeder, der Säuglinge mal auf den Arm gehabt hat, weiß, ihre Anweisungen recht sind sehr reduziert auf Schreien nach Essen und Ruhe. Und irgendwann fangen sie sich ja an zu artikulieren und sonst dergleichen. Aber Kinder geben nicht viele Anweisungen. Die sie geben, geben sie hartnäckig und beständig, bis die Eltern es schnallen, was das Kind will. Aber sie sind noch nicht quer gedacht. Sie überlegen noch nicht, okay, ich habe jetzt die Pampers gewickelt bekommen. Genau jetzt ist der Moment, wo ich es wieder reinmachen darf. Sie machen es aus ihrem Unterbewusstsein zum Stress der Eltern. Aber Sie denken nicht so um Ecken. Sie denken auch nicht, okay, Mama und Papa haben jetzt 2 Stunden geschlafen, ich denke, das reicht und dann fange ich an zu brüllen. Sie machen's, aber es ist nicht so, dass sie dahinter so ein Denkmuster sehen, okay, wie kann ich meine Eltern am meisten ärgern? Erwachsene Leute denken so. Erwachsene Leute denken so link und irgendwie um Ecken herum, um an ihr Ziel hineinzukommen. Und das begegnen wir ja hier. Herodes will beseitigen. Jesus, der König, er muss gerettet werden. Sein himmlischer Vater sorgt für ihn. Die Anweisung des Herodes kostet Leben. Die Anweisung von Gott rettet das Leben von Jesus. Was das Interessante ist, Herodes stirbt. Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, die Bibel ist sehr simpel. Herodes stirbt. Wie ist Herodes gestorben? Und da sind wir dank Josephus auch recht gut bedient. Dort heißt es, ungefähr im Februar, März des Jahres 4 vor Christus verfiel Herodes gesundheitlich immer mehr. Seine Leiden wurden von Josephus eingehend geschildert. So wie er es beschreibt, müsste es entweder Darmkrebs, Leberzirrhose oder irgendwas anderes gewesen sein. Also ist einfach einen qualvollen Tod gestorben. Aber was bei ihm einfach interessant ist, kurz vor seinem Tod, der Bericht des Josephus, habe Herodes die angesehensten jüdischen Männer aus dem ganzen Land im Hippodrom von Jericho einschließen lassen. Er fuhr fort. Herodes sagt, ich weiß, dass mein Tod ein Freudenfest für die Juden sein wird. Ich habe aber die Macht, eine prächtige Totenfeier zu erhalten. Soldaten sollen jene verhafteten Männer umstellen und im Augenblick meines Todes töten, damit jede Familie in Judäa wieder ihren Willen über mich weint. Auf dem Sterbebett weiß er, wie die Leute sich freuen werden, dass er endlich stirbt, aber er will dafür sorgen, dass in Israel geweint wird. Was für ein Mann! Und auf der anderen Seite lesen wir 30 Jahre später vom Tod von Jesus. Es wurden aber auch andere hingeführt, 2 Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihnen, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber über ihn eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du dich nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Wir haben auch von Jesus die Sterbensszenarien. Und wie anders ist es das, was wir von Herodes hören. Zwei Könige treffen aufeinander. Der eine fürchtet den anderen. Der eine kämpft gegen den anderen. Und der andere gibt sein Leben für die Menschen. Deswegen ist die Anwendung eigentlich recht simpel. Welchem König vertraust du dein Leben an? Herodes steht für materiellen Reichtum. Er hat den Menschen damals etwas geboten: Wohlstand, Anerkennung. Herodes steht für Erfüllung der Wünsche. Herodes ist der wirklich Starke. Also was er sagt, wird umgesetzt. Herodes geht über Leichen und er will seine Macht behalten. Auf der anderen Seite steht Jesus und bietet dir den Himmel an, etwas nicht Sichtbares, nicht Greifbares. Er sagt, er weiß, was du wirklich brauchst. Und meistens ist es nicht materieller Reichtum, sondern irgendwas tief in deinem Herzen. Er kennt deine innersten Wünsche. Er ist ein König, der getragen werden musste. Aber er ist ein König, der bereit ist zu sterben. Für dich. Dieser Jesus hat auch Macht. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass der Sohn vom König Herodes so tut, als ob er Gott sei. Und dann schickt Gott einen Auftrag und dieser Herodes wird sterben. Jesus hat Macht. Okay, wir sind in der Zeit von damals. Gehen wir nach heute. Wem vertraust du heute dein Leben an? Und gerade in unserer heutigen Zeit, und ich möchte diese Zeit auch nicht unerwähnt lassen, in einer Zeit, wo wir Angst haben, wo wir Sorge haben, wo diese Corona-Situation uns vieles schwierig macht, finde ich es mega interessant, wie wir Christen uns verhalten. Weil wem vertrauen wir unser Leben an? Gilt ja jetzt auch genauso. Wisst ihr, es gibt Menschen und auch gerade Christen, und das finde ich so interessant, hier ist ja, saß ja der Herodes, die stehen die ganze Zeit so, manchmal machen sie auch so und warten darauf, was für neue Anweisungen kommen. Und ich meine, ich spreche jetzt genauso, wir sind in der Gemeinde, wir sind dem Staat unterordnet, wir müssen gewissen Gehorsam leisten, es ist alles gar keine Frage, aber lese ich jeden Tag die neuesten Verordnungen, die von da kommen. Ja, die haben uns nur etwas Neues gesagt. Und dann wird losgerannt und umgesetzt. Versteht mich bitte richtig, ich will jetzt nicht zu einer Rebellion aufstacheln. Wir sind immer noch im klaren Bewusstsein. Aber es schockiert manchmal. Wisst ihr, wir stehen morgens auf und machen die Nachrichten an und hoffen, dass ein neuer Impfstoff gefunden worden ist, der uns das Leben geschenkt. Wir hören, wie wir miteinander umzugehen haben. Wir achten darauf, dass, weil die meinen es doch gut mit uns. Meinen Sie es gut mit uns? Wir haben die erste, unser Oberster, jetzt Bundeskanzler, ist der erste seit langer Zeit, sein Vorgänger war der Schröder, die das erste Mal gesagt haben, wir schaffen es auch ohne Gott. Wir brauchen diesen Zusatz nicht, so wahr mir Gott helfe. Das kriegen wir alleine hin. Unsere Bundesregierung wird jetzt den Paragraph 218, 219 abschaffen. Wo ihr alle die Möglichkeit bekommt, eure Kinder umzubringen. Noch ist es strafbar. Aber es geht dahin, dass... Und ich fand die Formulierung so interessant. Wisst ihr, wie es heißt? Die Selbstbestimmung der Frauen zu stärken. Das ist, was sie wollen. Sie wollen dir die Möglichkeit als Frau anbieten, mach doch mit dem Kind, was in dir wächst, was du willst. Du musst dich doch nicht eingrenzen. Du musst doch nicht dein Leben einschränken für jemand andere. Es wird dahin kommen. Wir brauchen uns da gar nichts drauf zu wundern. Und dementsprechend finde ich das immer so faszinierend, wenn wir gerade auch als Christen so stehen und erwarten, dass sie es gut mit uns meinen. Nein, so wie die Regierungen zu allen Zeiten, sie meinen es gut für sich. Sie werden aus Mehrheiten gebildet. Und die Mehrheit in Deutschland wollte jetzt diese Regierung und es ist okay. Wir müssen mit ihr leben, wir müssen auf sie hören, keine Frage. Aber wir müssen sie nicht anbeten. Und wir müssen nicht von ihnen etwas erwarten, was sie nicht in der Lage sind zu leisten. Denn unser Leben, wie es die Weisen gemacht haben, wie es Maria und Josef gemacht haben und wie es viele Christen in der Vergangenheit und auch in der Zukunft machen, und ihr habt ein Kreuz hier. Und die Einladung gilt dann genauso wie hier, dass man hierhin, und das ist die Botschaft, die wir als Kirche haben, da sollen wir unser Leben anvertrauen. Da sollen wir horchen, mit einer Begrenzung, wenn es von hier kommt, ein anderer Befehl. Und das ist so die Herausforderung für uns gerade als Christen. Hier, ja, Gott setzt Obrigkeiten ein. Gott sagt, wir sollen auf sie hören. Keine Frage, das stelle ich gar nicht zur Diskussion. Aber er ist der, dem ich mein Leben anvertraue. Er ist der, den ich morgens frage, was willst du von mir? Er soll derjenige sein, der das Letzte ist, was ich, wenn ich schlafen gehe. Und wie schön ist es, wenn man in der Schrift liest, dann ist Jakob alt und hoch betagt, sammelt seine Kinder zusammen und segnet sie. Er bringt sie nicht um, er segnet sie. Liebe Christen, wir können einen Riesenunterschied in unserer Zeit heute machen, weil wir einen König haben, der Herr über Leben und Tod ist. Und wir dürfen auch in dieser Zeit unser Leben Gott anvertrauen. Und wie schön ist es, wenn man dann auch immer wieder mitkriegt, weil Leute gehen ja sehr unterschiedlich mit der Situation um. Die ganze Diskussion impfen, nicht impfen, ist ja genauso herausfordernd. Die einen sagen, ich habe das Gefühl nicht, die anderen sagen, ich habe das Gefühl ja. Und beide in der Abhängigkeit und mit dem Bewusstsein, das Ding wird mich ja nicht retten in die Ewigkeit. Darum geht's doch gar nicht. Aber man hört auf die und die sagen, ja, diesen einen piekst noch. Jetzt sind wir schlauer, der eine Pieks wirkt sechs Monate. Dann kommt noch einer und dann kommt noch einer. Es ist ja auch kein Thema. Ihr geht ja auch zum Arzt, wenn ihr ein Problem habt. Versteht mich bitte richtig, ich will das gar nicht zur Diskussion stellen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Aber mir macht es so traurig, wenn gerade wir auch als Christen so sitzen und denken, ja, die retten mich. Nein, die retten dich nicht. Sterben werden wir alle. Es gibt jetzt einfach nur dieses Bewusstsein, dass man nur noch mit Corona stirbt. Das ist ja okay, aber der Tod ist ja nicht von uns gegangen. Und woran wir sterben, da finde ich es immer schön, eine 100-jährige Oma hat dann immer wieder gesagt, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Also, und dann hatte sie so eine Grippe und die Kinder machten immer so einen riesen Aufschrei und ja, Oma, wir wollen ja noch, dass du 120 oder 150 bist. Und die Oma zu den Kindern, an irgendwas muss ich doch sterben. Sie wollte nach Hause. Und was wollen wir? Und deswegen ist die Frage, die uns die Geschichte mit den Weisen, mit Herodes einfach aufstellt, auch heute noch die gleiche. Was möchtest du? Möchtest du Anerkennung? Möchtest du Wohlstand? Möchtest du ein gutes Leben? Das bietet dir die Gesellschaft und die Welt. Aber möchtest du eine Perspektive in die Ewigkeit? Das bietet dir nur Jesus Christus. Und deswegen, Herodes wusste schon zurecht, warum er sich vor denen gefürchtet hat. Denn wisst ihr, was die Ironie an der ganzen Sache ist? Dass an den Plätzen, die dieser Mann erbaut hat, Lieder gesungen werden zu dem König, den er umbringen wollte. Unser König Gott ist größer. Und es ist zu Recht, dass die Weltbevölkerung, dass die Mächtigen dieser Welt diesen König fürchten. Und ja, es steht auch in der Schrift, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn unser Herr ist derjenige, der über Leben und Tod in die Ewigkeit entscheidet. Und ich möchte uns heute einfach diese Einladung aussprechen, die die Kinder schon ausgesprochen haben. Wem möchtest du dein Leben anvertrauen? Ich möchte dir einfach Mut machen. Beuge dein Knie vor Jesus. Frage ihn, was möchtest du mit meinem Leben? Treff eine Entscheidung in die Ewigkeit hinein. Das ist das, was die Weisen gemacht haben. Das ist das, was Josef, Maria gemacht haben und nach ihm noch viele, viele Menschen. Und viele hier im Raum haben es ja schon gemacht. Und ich möchte dir einfach Mut machen, auch in unserer heutigen Zeit mit all den Herausforderungen, dürfen wir unseren Blick auf Jesus richten und wissen, er hat die Macht im Himmel und auf Erden. Und egal was passiert, mit ihm sind wir auf der sichersten Seite.